Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder da, wir sind wieder zurück. Die Klangküche am Start.
Beim neuen Krypto-Podcast, der geht ab jetzt. Die Kurse steigen. Wir werden hier heute den heißen Scheiß, was ihr kaufen müsst, das werden wir euch heute verraten.
So. Ja, also bevor ihr alle Fragezeichen über den Köpfen habt, klären wir euch mal eben auf. Es gibt zurzeit in der Szene ein Buzzword und das heißt NFT. Nee, NTF, ne?
Guck mal, NFT.
Wie bitte?
NFT.
NFT, genau. So, guck mal, also ich bin absolut nicht wissend und das soll sich innerhalb der nächsten Stunde ändern, denn wir haben einen Gast heute in der Klangküche und zwar den lieben Nico alias Misero. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht durch seine Produktion und der kennt sich da ein ganz bisschen aus und wie und warum, das wird er uns gleich verraten. Aber ich würde sagen, Sinan, wir starten erstmal mit dem Intro und dann geht's ans Plaudern.
Okay. Yo, 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 ist Klangküchenzeit. Oh mein Gott.
Ah, wunderschönes Intro, mal wieder.
Ja, sehr schön.
Und dann Hammer. Steigen wir erstmal ein jetzt in das Gespräch. Bevor es aber mit der Krypto, wir machen das jetzt so richtig gut, wir teasern jetzt an, worum es gleich geht und ihr kriegt gleich die super heißen Informationen, aber dranbleiben, jetzt erstmal geht es darum, wer ist denn unser Gast? Wir brauchen ein paar Background-Infos, glaube ich.
Ihr Lieben, vielen Dank erstmal für die Einladung, ich freue mich tierisch hier zu sein. Mein Name ist Nico Pisano, ich bin Artist und Dance Producer und Playlist Curator aus der Nähe von Stuttgart. Und ja, wie Sebastian gerade schon gesagt hat, der ein oder andere aufmerksame Dance-Charts-Leser könnte mich vielleicht sogar kennen unter meinem Künstlernamen Misero. Und ja, ich bin jetzt so seit 7 Jahren in der Musikindustrie unterwegs und war mit anderen Projekten auch schon gesigned bei Universal und Contour.
Kannst du ruhig verraten? Also muss jetzt keine Angst haben.
Kann ich gerne verraten. Ich hatte vor dem jetzigen Projekt in einem Pop-Duo gespielt mit einem guten Freund von mir, Juno im Park hießen wir.
Ja, sag mir was.
Und hatten da bei Universal veröffentlicht einmal und auch mit dem Jens Thele die Ehre gehabt. Und ja, so wie das manchmal so ist, das Projekt verlief sich so ein bisschen, aber gar kein böses Blut oder so. Ich bin immer noch sehr cool mit meinem Mr. Finch, vielleicht kennen ihn auch einige, der ist jetzt im Hip-Hop-Writing-Recht oder allgemein im Songwriting-Recht aktiv. Und ja, seit ungefähr einem Jahr jetzt arbeite ich praktisch exklusiv an meinem Solo-Projekt Misero und habe da jetzt nach ziemlich genau einem Jahr, und es war eher so ein Corona-Zufallsprojekt, dieses Misero-Ding, habe da jetzt nach ziemlich genau einem Jahr die 1 Million Streams geknackt und die 100.000 monatlichen Hörer, was für mich eine Riesensache war. Aber habe ich natürlich jetzt auch nicht mehr, weil ihr wisst ja, man muss heutzutage rennen, um an derselben Stelle stehen zu bleiben auf Spotify und Co. Ja.
Aber trotzdem, ja, innerhalb eines Jahres schon mal nicht schlecht.
Ja. Oh ja, das war,
jetzt, hat, muss hat ich kurz funktioniert fragen. Irgendwie. Jetzt muss ich kurz nachfragen. Also du warst schon bei Contour, hast du schon released, Universal und so weiter. Das Misero-Ding, ist das jetzt self-free? Also machst du das selber?
Oder ich war jetzt noch gesigned bei einem kleineren Indie-Label und bin jetzt aber vertragslos. Also ab jetzt sind Self-Releases am Start und ich bin da ziemlich guter Dinge, dass ich da auf dem Wissensstand bin, da ein bisschen was verursachen zu können.
Es ist interessant. Also ich finde es immer spannend, dass manche würden sagen, Step Back. Ich sehe das ja mittlerweile gar nicht mehr so, ne? Also, dass man sagt irgendwann, jetzt habe ich genug ausprobiert, jetzt mache ich selber.
Ja, gut, ich sehe das schon auch so, dass das hat seine Vor- und seine Nachteile. Aber für mich war es jetzt definitiv der richtige Schritt zu sagen, okay, ich mache jetzt die Self-Releases. Denn ich war auch ganz lange irgendwie als Freelancer, also Social-Media-Marketer und bin super interessiert, und wir werden ja gleich noch drüber sprechen, bin super interessiert in so grafischem Zeug. Also da werde ich auch nicht so die Probleme kriegen. Das bedeutet, ich kann mich eigentlich zum größten Teil selbst um den Release kümmern und Ich schätze, das ist jetzt erstmal die richtige Entscheidung für mich. Aber natürlich bin ich auch bereit für Gespräche. Also Labels, die da draußen zu hören.
Ja, hier. Du kannst dich gleich bei mir melden.
Ah ja, Golden Chocolate, ne?
Ja, Golden Chocolate Records. Wird jetzt ein Jahr alt.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, ich bin hier gerade auf deinem Spotify-Profil und ich sehe gerade, da gibt es auch diese, das hat ja Spotify irgendwie mit der Corona-Krise eingeführt, diesen PayPal-Link.
Ja.
Jetzt habe ich da drauf geklickt, da steht The Guitarist's Friend, das bist
da
du.
Da hast du jetzt echt eine Sache ausgegraben.
Ja.
Ne? Also, ich hole mal kurz ein bisschen aus. Ich bin ursprünglich eigentlich Gitarrist gewesen.
Ah.
So. Und ich stehe auch eigentlich auch so, was im Volksmund so als Schreimusik bekannt ist. Auf solche Tracks stand ich früher sehr.
Growl, also oder wie heißt das?
Ja, genau, so Growls und Shouts und so. Also ich bin ein halbwegs guter Metal-Gitarrist. Mhm. So wie das Zed zum Beispiel auch war. Der war nur eben nicht Gitarrist, sondern Drummer. Und ich glaube, Skrillex schreit doch auch ganz gerne.
Ja.
Also der hat auch eine Schreiband gehabt.
Ja,
ja, und so war also Gitarre spielen ganz lang irgendwie meine Leidenschaft. Und da habe ich einen Blog angefangen. Gibt es auf Instagram, The Guitarist's Friend. Ne?
Mhm.
Das war auch ja so ein Experiment, wie weit kann ich sowas treiben. Aber letztendlich war es so eine Reposting-Seite. Und hatte dann auch da einen Online-Shop, T-Shirts verkauft und dies und das. Und deshalb die PayPal-Geschäftsadresse The Guitarist's Friend. Und jetzt kommt der Fun Fact. Wenn ihr schon mal eine PayPal-Geschäftsadresse gemacht habt, werdet ihr wissen, dass man den Namen nicht mehr tauschen kann. Also wenn euer PayPal-Geschäftskonto jetzt halt Sweetboy85 heißt, dann habt ihr halt Pech gehabt, und zwar für immer.
So, aber die PayPal-Adresse ist so noch korrekt, ja?
Nee, das stimmt im Grunde genommen schon. Ich will nur nicht, dass jemand so genau hinguckt.
Ja, pass auf. Ich habe dir jetzt einfach gerade erstmal 5 € geschickt. So.
Und damit bist du der Erste. Ich kann es nicht fassen.
Siehste?
Wahnsinn.
Siehste. Und
vielen
das
Dank.
Live hier im Podcast.
So. Habt ihr da schon mal was bekommen? Nee,
also ich habe das nicht eingerichtet, aber ich frage mich ständig, ob das funktioniert. Ob da Leute über dieses, über das Help-System hier bei Spotify Geld spenden. Das habe ich mich schon oft gefragt. Und jetzt hast du gesagt.
Na, jetzt schon.
Jetzt ja, ich
das also läuft
ich
jetzt an.
Ich habe dir jetzt 5 € rübergeschickt. Das Ding ist, warum ich das jetzt auch gerade mal so schnell gemacht habe, ich habe damit ja tatsächlich Anfang des Jahres angefangen, aber nicht bei Spotify, sondern bei YouTube mit meinem YouTube-Kanal. Und habe einfach.
Sinans Woche
und habe einfach mal gesagt, so ausprobieren, ne? Und man kann es ja sehen, das sind mittlerweile seit Januar 10.000 € zusammengekommen.
Ja, hey,
deswegen, ganz wild. Ich kann das nur empfehlen, Leute. Es hat nichts mit Almosen oder sonst was zu tun, sondern es geht einfach darum, wenn ihr irgendwas macht, Content, egal was, gebt den Leuten einfach die Chance zu sagen, ey, hier ist meine PayPal-Adresse. Wenn du Bock hast, hau was rüber. So, ne?
Ja.
Also ich bin da voll der Fan von, deswegen bin ich auch mittlerweile so schnell dabei, weißt du?
Ja, das ist doch ein guter Einwurf, eben hier Werbung für die Klangküche Premium zu machen, Zielan.
Ja, ja. Genau.
Also lieber Zuhörer, falls du das noch nicht weißt, wir haben auch ein Premium-Format der Klangküche. Da sprechen wir dann immer intensiv über Musik, hören uns Tracks en Detail an, auch von den Hörern und allen voran beantworten wir da Fragen, die ihr uns schicken könnt per E-Mail. All das gibt's auf www.dieklangküche.de und ja. Das könnt ihr für 4 oder 5 € im Monat unterstützen.
Und genau. Wir machen da so Specials ja auch, ne? Wir haben ja schon viele Artists uns komplett angehört, wir haben Producer-Specials gemacht und wir haben einen coolen Discord-Server, also ganz viel Community-Shit, so, ja. So genug Werbung. So.
Also wir Schwaben würden sagen, das ist geschenkt.
Ja, genau.
Das ist geschenkt.
Okay, jetzt hast du schon eine von meinen beiden Fragen beantwortet noch. Ich wollte ja wissen, woher du kommst, also wo du sitzt.
Ja, ich komme aus der Nähe von Stuttgart.
Ja, genau. Das hast du ja gerade beantwortet und hört man auch ein bisschen, genau. Ohne dir da zu nahe zu treten
nicht
wollen. Aber meine andere Frage gewesen, du machst wahrscheinlich nicht hauptberuflich Musik. Du hast wahrscheinlich noch irgendwie einen anderen Job.
Naja, ich würde sagen, ich arbeite hauptberuflich in der Musikindustrie.
Ah, okay.
Also ich
hat er noch gesagt, Playlist-Kurator.
Ich mache eben dieses Misero-Ding, habe dieses kuratiere diese Playlisten und ich arbeite bei einer kleinen Plattenfirma.
Ah, okay.
Nämlich bei der ich auch released habe zuletzt noch.
Ja, jetzt muss auch verraten, welche das ist.
Das ist Unsubmissive Records.
Ja.
Vielleicht ist es einigen noch ein Begriff von früher, die waren im Trance recht gut aufgestellt in den 90ern.
Genau.
Also gerade so Eila, Taucher,
ja.
York, in Trance und so.
Ja, kenne ich alle noch.
Machen die immer noch Trance heute?
Nein. Ja, da war jetzt letztes Jahr viel Slab House, also Misero. Nein, kein Trance mehr heute.
Nee. Okay. Also hast du so Administration gemacht, Office-Arbeit und sowas?
Ja, so ein bisschen, ja. Wir sind ein recht kleines Team, schnucklig. Und dann halt Product Management und mich auch um das Playlist-Pitching gekümmert und so Geschichten. Ne? Also von irgendwie Cover-Design bis Content schneiden, Videos schneiden,
ja.
Bis Playlist-Pitching dann.
Hört sich nach meinem Job an, den du da machst.
Genau. Also von bis. Und deshalb bin ich auch jetzt recht zuversichtlich, dass ich, glaube ich, imstande bin, auch den Self-Release irgendwie stemmen zu können.
Ja, das denke ich auch. Das ist eine gute Voraussetzung, das. Okay, lass uns mal einmal ein bisschen aufs Thema kommen. Und zwar
genau.
Hat sich vor ungefähr einer Woche Folgendes ergeben. Du hast mir ein Video geschickt. Ein Video, das du bei YouTube hochgeladen hast. Und das hast du explizit auf mich zugeschnitten und hast so eine Geschäftsidee bei mir gepitcht, mehr oder weniger. Und zwar mit der Bitte, dass wir auf unserer Website, also danschatz.de, dass wir darüber berichten. Und prinzipiell hat das ja auch geklappt. Wir gehen ja sogar einen Schritt weiter und machen nicht nur einen einfachen Artikel, sondern wir haben dich gleich eingeladen, hier in den Podcast zu kommen, um über die Sache zu sprechen, weil das kann man in einer Stunde hier ausführlicher, als wenn man da einen 300-Wörter-Artikel schreibt. Und die Thematik ist ja relativ aktuell und auch nicht ganz so trivial. Also ist schon ein bisschen komplex, zumindest auf den ersten Blick.
Genau.
Und da hoffen wir jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen mit deiner Hilfe.
Ja, und wir versuchen es mal.
Ja, also, ich fang mal vorne an. Also was in letzter Zeit selbst an mir nicht vorbeigegangen ist, ja. Also ich bin jetzt kein Instagram-Junkie oder so, aber ich sehe, dass sehr viele Topstar-DJs, also ein Calvin Harris, ein Zed und so weiter und so fort, dass die anfangen, Werbung für NFTs zu machen.
Genau.
Und NFT, muss man eben mal kurz den Begriff erklären, ist eine Abkürzung für Non-Fungible Tokens.
Genau, und, Non-Fungible Tokens.
Fungible Tokens, genau. Entschuldigung.
Nicht ersetzbarer Token.
Genau, und jetzt bewegen wir uns mit einem Bein mindestens schon in der Krypto-Thematik. Kryptowährung etc.
Ja, so mehr oder weniger. Also es ist ein Blockchain-basiertes System. Aber ich kann gern einfach mal, gern einfach mal kurz erklären,
ja.
Denn ich habe da vorher in der Vorbereitung jetzt auf dem Podcast auch ein bisschen rumexperimentiert, weil es ist kein so ein einfaches Thema. Mhm. Aber NFT, was ist das? Also zunächst mal ist es ein sehr umfangreiches und neues Thema. Und wie das halt so ist mit umfangreichen und neuen Themen, ist es ein bisschen schwer greifbar. Und deshalb stolpern wir da jetzt mal gemeinsam durch und gucken, wie wir das gemeinsam erörtert bekommen hier. Wie du gerade schon richtig gesagt hast, NFT steht für Non-Fungible Token, was auf Deutsch übersetzt der nicht ersetzbare Token wäre. Das ist jetzt immer noch nicht so die Mega-Aussage. Ganz vereinfacht gesagt, ist ein NFT ein einzigartiges, blockchain-basiertes, digitales Zertifikat, das es jetzt zum ersten Mal ermöglicht, das Eigentum von so einer digitalen Sache zu verifizieren. So richtig verständlich war das immer noch nicht, richtig?
Doch, ich verstehe das, glaube ich. Also es geht letztlich darum, wir wissen es ja alle, sag ich mal, früher, du hast eine CD gekauft, so, dann liegt die vor dir und solange du die jetzt nicht aus den Augen verlierst, weißt du, das ist diese CD und ne, die, selbst wenn du die jetzt kopierst oder so brennst, ne, du weißt trotzdem noch ziemlich genau, die vor dir, keine Ahnung, ne, die, das ist eben deins. So.
Korrekt.
Und jetzt bei virtuellen, digitalen oder nicht virtuellen, sondern digitalen Produkten ist es halt so, dass unter Umständen die Kopie wirklich eine hundertprozentige Kopie ist. Also wenn ich eine MP3 kopiere, dann sind das genau die gleichen Bits und im Grunde lassen die sich nicht unterscheiden.
Genau.
So, und das ist ja ein Problem, weil dadurch haben wir keine Einzigartigkeit mehr.
Das ist so.
Und jetzt kommen diese NFTs da rein und die bringen eben durch diese Blockchain-Technologie dass ja diesen Clou da rein, dass du sozusagen eine Info hast, die sich eben jetzt nicht weiter kopieren lässt, kann man das so sagen.
Richtig, da habe ich mir vorher ein Beispiel aus der echten Welt, beziehungsweise zwei überlegt, um das glaube ich ein bisschen greifbarer zu machen. Also, sagen wir, absolut jeder kann eine Kopie der Mona Lisa besitzen. Ja?
Ja.
Du kannst jetzt also online gehen und kannst dir ein ganz tolles High-Res-Download von der Mona Lisa holen und kannst in den nächsten Copyshop rennen und die Mona Lisa da auf ganz teurem, wertigen Papier ausdrucken und es dann in einen ganz, ganz tollen Rahmen verpacken und über dein Bett hängen. Aber der Clou ist doch, jeder weiß, das ist nicht die echte Mona Lisa.
Ja.
Und was noch viel wichtiger ist, jeder weiß, was die echte Mona Lisa ist und wo die echte Mona Lisa ist. Und genau das ist es. Mit der Zuweisung eines NFTs, also eines solchen Tokens, eines solchen digitalen Zertifikats praktisch, kann man zum ersten Mal über eine digitale Sache sagen, egal ob das jetzt ein Song ist oder ein Bild ist, kann man zum ersten Mal darüber sagen, das ist das Original und nur dieser Person gehört es.
Mhm.
Und das ist letztendlich dieser Non-Fungible Token. Und das macht die digitale Kunst jetzt eben zum ersten Mal genauso wie individuell handelbar wie physische Kunst. Und das haben jetzt bisher ganz viele Visual Artists gemacht, also 3D-Artists und Grafikdesigner und da auch schon ganz schön wilden Wirbel gemacht. Und jetzt kommt es langsam in der Musikindustrie an. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das? Wie kombiniert man das?
Also erstmal finde ich die Idee total geil, weil natürlich, mich hat zum Beispiel mal aufgeregt, jetzt mit den ganzen digitalen Releases ist es so, dass, das ist mir auch irgendwie mal aufgefallen, wenn man sich auch mal die Big Names so anguckt, Cover Artwork ist einfach scheißegal geworden, ja? Also du musst irgendwie...
Da kannst du aber jetzt eine Stunde drüber diskutieren, ob das Cover Artwork egal ist.
Ja, also...
Warte mal,
wie hieß das, was ich letztens nochmal hatte? Irgendwie, keine Ahnung, Calvin Harris? Nee, wer war das? Weiß ich nicht mehr. Nee, Martin Solveig, wo ich so dachte, okay, das haben die in 3 Minuten mit Word zusammengeschmissen. Ist egal, darum geht's mir auch gar nicht. Darüber kann man ja streiten, aber... ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt haben, könnte man dem Ganzen auch wieder mehr Wert beimessen, indem du nämlich sagst, jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, der großartige Martin Solveig sagt, mein nächstes Cover-Artwork lasse ich einen krassen Grafiker machen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, spielt erstmal gar keine Rolle, das ist ja Geschmackssache. Aber der lässt das einen großartigen Designer, lässt er das Artwork machen und dann gibt es dieses eine JPEG, das ist das Original. Und das könnte man doch dann als NFT sozusagen verkaufen und könnte sagen, so klar, das Cover kannst du überall sehen.
Genau.
Aber das Original-Cover, das Original-JPEG vom Artist gibt es eben nur einmal. Und das kannst du dann besitzen und du kannst eben auch zeigen, ich habe das Original.
Entschuldigung. Ich habe da eine technische Frage. Also wenn ich jetzt wenn ich dieses Artwork meinetwegen kaufe, dann bekomme ich das irgendwie dann zugeschickt oder ich kann es mir runterladen. Und in dieser Blockchain wird abgespeichert, dass ich sozusagen dieses Kunstwerk dann und dann gekauft habe und dass ich der Besitzer bin. Ist das richtig?
In der Tat, genau. Okay. Und das landet, oder der Token, der NFT landet dann in deiner, ich sag mal, in deiner Krypto-Wallet.
In der Wallet, ja.
Und da ist dann letztendlich Blockchain-basiert dann nachgewiesen, dass das zu diesem Zeitpunkt dein Cover-Artwork ist und verifiziert von der Blockchain.
Also sozusagen, viele kennen das ja, meinetwegen ein Bitcoin, ja? Ich habe einen Bitcoin, der liegt dann in meiner virtuellen Wallet, ja, ist ja alles digital. Und statt irgendwie dann einen Bitcoin da zu haben, habe ich dann halt so ein Kunstwerk oder einen Song oder was weiß ich.
Ja, genau.
Okay, also analog zu einem Coin habe ich dann ein Kunstwerk sozusagen. Okay.
Genau, ich meine, viele Leute hören den Begriff und gehen natürlich erstmal von Bitcoins aus oder von Ether aus oder von Ethereum aus. Ja. Aber dass man die Blockchain für viele dezentrale Tätigkeiten nutzen kann, ist vielen gar nicht so bekannt. Und eben NFT ist eben eins davon, dass man das so verifizieren kann.
Okay, und wenn ich möchte, also ich kaufe jetzt meinetwegen das neue Gemälde von Banksy, hier diesen mysteriösen Streetart-Künstler, den man vielleicht kennt. Kann ich das dann auch nachher weiterverkaufen oder ist das unverkäuflich?
Das ist einer der großen Vorteile von diesen NFTs, dass man die eben auch weitergeben kann oder auch weiterverkaufen kann. Da gibt es natürlich auch ganze Marketplaces im Internet. OpenSea heißt da einer zum Beispiel. Das ist so ein bisschen das eBay der NFTs. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass wenn man so ein NFT in die Welt setzt, ne, die Geburt des eigenen ersten NFTs zum Beispiel, dann kann man sagen, okay, ich bin der Creator und ich möchte gerne 10% von jedem NFT Verkauf haben. Und
ach, du kannst dich auch noch beteiligen an dem, genau, an dem Trade.
Genau, man kann sich selbst, solange es eben diesen NFT gibt, an diesem Trade beteiligen. Das heißt, selbst wenn jetzt jemand keinen Bock mehr hat auf die Kunst und die weiterverkauft, dann kriegt man da immer noch einen Anteil von typischerweise 10, 15, 20
Prozent. Das ist natürlich insgesamt immer noch geil, also muss ich sagen. Also
ich
finde den Ansatz wirklich, wirklich gut, dass man versucht wirklich jetzt, wir wissen, es geht alles in Streaming, es geht in digitale Welt unsere Kunst ist halt ja bei Musik und Bildern und so mittlerweile alles digital. Und dass wir da aber irgendwie diese Einzigartigkeit und auch noch dieses, über was du gerade gesagt hast, diese längere Frist, dass man da auch noch dran partizipieren kann, finde ich total gut.
Das hat mehrere Vorteile. Sebastian, Entschuldigung.
Ja, ich muss eingrätschen. Ihr redet schon, also ich habe ein bisschen Mitleid mit den Hörern, die gar nicht in der Thematik drin sind. Und,
Entschuldigung.
Deswegen versuche ich mal immer hier ein bisschen die naiven Fragen zu stellen. Du hast gerade erwähnt, wenn man so einen Token erstellt, ja, jetzt frage ich mich natürlich, wo mache ich das? Wo kann ich so einen Token erstellen? Was kostet mich das Ganze? Wie funktioniert das?
Oh. Das war auch eine steile Lernkurve für mich, muss ich ehrlich zugeben. Also erstmal braucht man natürlich die Idee und dies und das und das Kunstwerk, egal ob das jetzt Musik ist.
Ja, wir sind ja Musikproduzenten, wir haben einen Song gemacht. Der ist noch nicht veröffentlicht.
Ich mache auch Fotos, ich bin auch Fotokünstler.
Ja. Ich fand eigentlich das Beispiel mit dem Cover ganz gut. Ne?
Ja,
das könnte man jetzt verbinden mit einem Snippet von dem Song. Ne? Also dass man nicht nur das Bild kauft, sondern praktisch das Artwork und darunter liegt ein Snippet von dem unveröffentlichten Song zum Beispiel.
Ja.
So. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Plattformen, wo man eben so ein NFT, und jetzt kommt der Fachbegriff, minten kann. Da gibt es zum Beispiel die zugänglichste Plattform wäre zum Beispiel Rarible. Rarible.com heißt die. Ja, und da kann man einfach hergehen und sagen, okay, create ein NFT. Dazu muss man eben so ein Wallet besitzen, so ein digitales Wallet. Und muss da ein bisschen Ethereum reinladen, denn dieses Ganze, also das ist auch eine Cryptocurrency. Denn dieses ganze System funktioniert eben auf der Ethereum-Blockchain und nicht auf der Bitcoin-Blockchain oder irgendeiner anderen.
Für die Hörer, das ist einfach eine der Kryptowährungen.
Genau.
Ja, die zweitbekannteste und, sozusagen, glaube ich, ne?
Ja, würde ich sagen. Ich denke auch, die zweitbekannteste. Genau, und dann geht man da auf Create und lädt sein Artwork hoch. Ne? Dann kann man sich überlegen, ob das zu einem festen Preis verkauft werden soll oder eben auf dieser Plattform wegauktioniert werden soll. Dann kann man sich den Preis überlegen. Die sind übrigens dann alle in Ether, also in dieser Kryptowährung von Ethereum. Und dann lädt man den praktisch in die Welt hoch, so ein bisschen.
Mhm. Das kostet aber erstmal nur eine kleine Bearbeitungsgebühr, ne?
Genau, das kostet so eine sogenannte Gas-Fee. Das sind so Gasgebühren letztendlich, so wie das bei jedem Ether-Crypto-Trade, mit Worten um uns.
Jedes Mal, wenn man eine Transaktion macht.
Eine kleine Bearbeitungsgebühr oder Transaktionsgebühr.
Genau, jedes Mal, wenn man irgendwo ein Ethereum hin und her schiebt, also von der einen Wallet zur anderen, muss man eine kleine Gebühr bezahlen. Das bewegt sich im Cent-Bereich umgerechnet, würde ich sagen.
Oh, es geht. Also,
ja, bei Bitcoin bist du da ganz schnell bei anderen Beträgen.
Ja, wir sind auch bei den Ether oder bei dem Ethereum jetzt, war das ehrlich gesagt gar nicht so super günstig. Das hängt natürlich auch von der Tageszeit ab und wie viel da gerade los ist und wie viele Leute gerade, ich sag mal, aktiv Ethereum auf der, oder auf der Blockchain aktiv sind.
Hast du mal einen Wert? Pi mal Daumen jetzt, damit ich ungefähr weiß, wie teuer das ist, wenn ich da mein Cover-Artwork hochladen will. Kostet mich das jetzt 5 Euro oder 50 Euro?
Ich hatte immer 5 auf einmal gemacht, also eher so 50.
Okay. Also 50, aber noch bezahlbar.
50 sozusagen. Euro ja. Und das ist noch bezahlbar. Aber da gibt es dann auch so ein paar Kleinigkeiten. Und wie gesagt, das Thema ist ziemlich groß. Das weiß ich da dann auch nicht so genau. Aber man kann auch so eine ganz eigene Collection erstellen. Was genau das dann zu bedeuten hat, kann ich euch jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen. Aber
naja, das sind so eine
eigene Collection zu minten. Ja. Die eben, die, das kostet dann nochmal 600 Euro oder so, aber das okay. habe ich in dem Fall jetzt auch nicht gemacht. Aber das ist nicht zu unterschätzen, diese Gas, diese Gas-Fees.
Ja, okay.
Und,
aber lass uns mal weiterkommen. Also dann ist dann, steht da mein Artwork dann zum Verkauf, also wie eine Auktion, wie bei eBay vielleicht, so kann ich mir das vorstellen. Und ich kann einen Startpreis definieren?
Ja, es ist nur eine unendlich. Ja, die ist nur unendlich. Also
das
jetzt
das hört ja nicht auf, sondern das gibt es
ja, dann genau. halt dort. Ja. Also es ist eine unendliche Auktion, jetzt in dem Fall von Rarible hier zum Beispiel. Ich denke, das ist dann auch plattformabhängig. Also
da wieder, das verstehe ich jetzt nicht. Was heißt unendlich?
Also die Auktion hört ja nicht auf. Das ist einfach auf dem Online-Plattform, also quasi, jemand kann es kaufen, der kann es aber wieder verkaufen und so. Also
ja, das ja sowieso. Aber wenn wir jetzt mal von der Initialauktion sprechen, ne, dann ist das schwer abhängig von der Plattform. Also auf Rarible kann man zum Beispiel aussuchen, okay, es wird zu einem fixen Verkaufspreis verkauft oder eben in einer Auktion, wo Leute Geld bieten und dann sagt man entweder, okay, dafür gebe ich es her oder nicht, also selbst. Oder dann gibt es natürlich Plattformen wie Nifty Gateway. Da kommt jetzt nicht jeder rein, also da gibt es ein Editorial-Team, was die NFTs raussucht. Und da ist es dann doch eher wie auf eBay, dass der Höchstbietende das gewinnt.
Okay.
Ja. Und dann hat das irgendjemand. Und dann kommt das, was du sagst, Sinan. Dann geht das in die Unendlichkeit.
Mhm. Und das Geld bekommt dann der Creator wahrscheinlich nochmal abgezogen mit einem Share mit der Plattform oder so.
Ja, genau. Also das Geld kommt dann per Kryptowährung in das Wallet von dem Creator und das kostet, soweit ich weiß, dann auch nochmal eine Gas-Fee. Und da kann man das dann in, ich sag mal, von dem eigenen Wallet dann in praktisch in normales Geld umwandeln. Ich glaube, das heißt im Fachjargon Fiat.
Fiat-Währung. Währung, ja, Bargeld.
Und genau, in Bargeld umwandeln oder in Euro und dann einfach von PayPal zum Beispiel abheben.
Ja, genau. Okay, und um jetzt mal vielleicht ein bisschen vorzugreifen, genau das hast du alles gemacht, was du uns jetzt gerade hier erzählt hast. Du hast solche virtuellen Produkte erstellt und ich habe mir die angeguckt.
Genau.
Ich habe da so 5 Minuten drauf geguckt und das ist nicht meine Thematik, aber ich weiß, dass es so Trading Cards gibt.
Genau.
So Freunde von mir haben das auch eine Zeit lang gespielt. Hier, oder einige kennen das vielleicht, diese, wie heißen die noch, diese japanischen
so
Pokémon-Karten und Magic und was es da alles gab. Und
ja, praktisch wie so ein Quartett.
Genau, und du hast da 5 Stück erstellt und die hatten diesen Charakter einer Trading Card. Und
genau.
Die waren animiert, das sah ziemlich modern und stylisch aus.
Und danke.
Und ja, genau, und die waren auch, glaube ich, mit Musik unterlegt.
Ja, das ist ja das Wichtigste.
Also ja. Aber erklär du mir das mal.
Ich würde da auch noch mal kurz ausholen, um den ZuhörerInnen da vielleicht irgendwie einen kleinen Einblick zu geben, was es denn da eigentlich so alles gibt. Ne? Was Handfesteres, was ist denn da so ein NFT und für was gehen die denn da so weg? Also ich habe mir so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Da gibt es natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, das kommt eher so aus dem visuellen Bereich von so 3D-Artists. Und da gibt es den Vorreiter, der gute Mann heißt Beeple. Und das ist so ein 3D-Artist, der macht so ganz, 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 entschuldigt den Begriff, abgefuckte 3D-Art. Ne? Also der macht dann so Trump mit Brüsten und aus irgendwelchen Gründen ganz viel mit Buzz Lightyear auf irgendwelchen Robotern. Köpfen und also ganz verstörende Dinge. Und der hat tatsächlich irgendwie NFTs für 69 Millionen verkauft.
Ja.
Und dann gibt es der allererste Tweet, der erste Tweet aller Zeiten wurde verkauft als NFT-Artwork, letztendlich ein Screenshot von diesem Tweet für 2,9 Millionen. Und ja, so so NBA LeBron James Highlight-Videos gehen mal so raus für 70.000. Ne?
Ja, das ist das, was ich überhaupt noch nicht verstehe, wo die Substanz des Wertes herkommt. Also so ein Screenshot von einem Tweet.
Genau.
Das hat ja erstmal keinen materiellen Wert. Der wird ja irgendwo... Ja,
Moment, aber dann bist du ja bei Kunst insgesamt das genau. Problem. Warum ist denn eine Mona Lisa überhaupt was wert? Das ist da ein bisschen Farbe auf einer Leinwand.
Nee, Mona Lisa bin ich bei dir, das ist Kunst. Also, aber ein Screenshot von einem Tweet, das kann ich ja auch jetzt hier bei mir selber reproduzieren. Eine Mona Lisa kann ich nicht selber reproduzieren.
Das ist richtig, aber eben durch diese NFT-Technologie hat eben der Creator von dem Tweet, ich habe leider vergessen, wie er heißt, also der hat diesem Tweet eben den NFT zugewiesen und hat dann gesagt, okay, diesen Tweet kann jetzt jemand besitzen.
Ja.
Und dann ist das so ein bisschen.
Ja.
Dann ist es so ein bisschen wie die Erstpressung von so einer Vinyl. Ne?
In dem Moment, wo eine Nachfrage da ist, hat das auf einmal einen Wert generiert sozusagen.
Ja, genau. Ja. Also ich kann ja jetzt auch auf Spotify gehen und mir das White Album von den Beatles anhören. Für meine 10 Euro oder was auch immer ich dafür Spotify bezahle im Monat. Aber eben diese Erstpressung Vinyl, die ging, glaube ich, auch für 800.000 über den Tisch, eben weil es die nur einmal so gibt. Zwar unendlich
ja
mal repliziert, aber eben nur dieses eine Mal.
Letztlich, das ist ja immer nur den Wert, den wir irgendeiner Sache beimessen. Ne? Das ist
schwierig.
Das ist bei allen möglichen Handelssachen so, dass du nie sagen kannst, was ist das eigentlich wert? Das ist so viel wert, wie jemand bereit ist, das zu bezahlen. So viel
das ist
wert.
Richtig. Das ist richtig. Ja. Auf jeden Fall waren wir jetzt gerade bei den visuellen Artists. Und dann geht das jetzt natürlich über in die Musik. Ne? Jetzt kann man dem Calvin Harris, ich glaube sogar heute Nacht dabei zugucken, wie er so eine NFT-Collection raushaut. Die heißt Technofish. Das sind 3D-Animationen von Fischen mit Techno-Beats darunter. Ah ja, wieso?
Ich gebe 30.000.
Okay, dann gibt es zum Beispiel den Steve Aoki mit seiner Dreamcatcher Collection. Das sind irgendwelche kleinen Männchen mit vielen Haaren. Und so geht das gerade so weiter. Don Diablo hat ein Konzert-NFT verkauft, also praktisch die Videorechte an dem Konzert für 1,2 Millionen. Und ich saß halt da und dachte so, irgendwie schwimmende Fische mit Musik und haarige kleine Männchen, das macht für mich alles nicht so super viel Sinn. Und dann habe ich mich eben umgesehen und habe gesehen, okay, die NBA und die NFL, die verkaufen so oder versteigern so Trading Cards, wie früher eben Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Und dann dachte ich, wie wäre das, wenn man Genres tauschen könnte? Und so kam mir die Idee für eben meine erste NFT-Kollektion, die House Collection. Das sind fünf NFT-Trading Cards, die sind limitiert. Und jede dieser fünf Karten repräsentiert ein Subgenre von Hausmusik.
Ich sehe sie hier gerade. Tropical genau. House, Future House, Slap House, Piano House und Deep House.
Genau, und das ist, ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt das ja jetzt gerade nicht sehen, aber das ist wie so eine Pokémon-Spielkarte und da stehen Infos zum Genre drauf und BPM und was so das heißeste Jahr war und darunter liegt eben ein Track, der das Genre hoffentlich ganz gut repräsentiert und kleines Shoutout an der Stelle, denn Tropical House und Deep House hat mein guter Freund Dantec produziert.
Okay.
Wir packen den Link auch dazu, oder den findet ihr auch in den Shownotes von diesem Podcast, da könnt ihr dann direkt draufklicken. Ich habe eine Frage zu Verständnis. Ist das auch vielleicht so ein bisschen eine Investition in die Zukunft des Artists? Also ich kaufe mir jetzt eine Misero Trading Card und zahle da den Betrag XY, da kommen wir gleich nochmal dazu, wie teuer das Ganze ist. Und hoffe, dass du in 5 Jahren der nächste Calvin Harris bist. Und dann gehe ich hin und sage hier, ich habe das Ding am Anfang seiner Karriere gekauft, das ist jetzt richtig viel wert und verkauf's für 1 Million.
Das ist ganz richtig. Also dieses ganze NFT-Ding kann man irgendwie aus zwei Perspektiven sehen. Das hat natürlich einmal den Sammlerwert, wie das jetzt zum Beispiel bei der NBA so ist oder bei der NFL so ist, dass die eben sagen, okay, Trading Cards und die kann man sammeln. Oder es ist eben, wie du es gerade angesprochen hast, so ein bisschen eine Wette auf einen Artist, so eine Investition. Okay, ich glaube an diesen Künstler und das ist jetzt gerade so ein bisschen geschenkt und ich hole mir das und hoffe, dass der mal so groß wird, dass ich das vielleicht für ein bisschen mehr Geld dann verkaufen kann. Mhm. Und die Technologie und dieses ganze NFT-Ding, das steckt ja noch so sehr in den Kinderschuhen. Wir wissen ja alle noch gar nicht, welche Ausmaße das mal annehmen wird. Wer weiß, vielleicht hat in 5 Jahren jeder von uns so einen digitalen Fotorahmen auf seinem Nachtschrank stehen, wo irgendein NFT drin ist, ne?
Ich vergleiche das auch gerne mit so einem, beim Computerspiel hast du ja häufig auch so dein Inventar. Also gerade bei so, so Spielen, wo du halt dann irgendwie auch so sammelst und so, ne? Und so hast du dann auch dann in deinem Inventar verschiedene, ja, digitale Produkte halt.
Korrekt. Weil du gerade so ein bisschen lachst, ich fand das auch die ganze Zeit so fast so ein bisschen lächerlich. Vor allem, wenn man sich auf diese Plattform anguckt, da wird schon ein Haufen Müll verkauft. Also ganz verpixelte Bilder von Dumbledore gehen dafür für teilweise $8,000 weg. Und das ist alles nur ganz, ganz, ganz schwer verständlich. Aber
du, das ist aber bei Kunstauktionen für mich teilweise auch sehr schwer verständlich.
Ein Strich quer übers Ding.
Wer entscheidet das denn? Also
ja, der Unterschied zur richtigen Kunst ist ja noch. Der Unterschied zur richtigen Kunst ist ja noch, du hast es dann nachher in deinem Wohnzimmer hängen an der Wand oder auf dem Nachttisch stehen.
Ja, das ist so der einzige Knackpunkt, den ich ja auch gesagt habe. Mir fehlt die Haptik bei dem Ganzen.
Ja, gut, wir dürfen aber nicht vergessen, dass das am Schluss sicher auch so ein bisschen so ein Angeberding wird. Also wer so ein NFT von Calvin Harris kauft, der ist dann, denke ich, auch so unterwegs, dass er dann auch gerne erzählt, dass er ein NFT von Calvin Harris gekauft hat. Oder natürlich von Misero, der dann zu seinen Freunden geht und sagt, hey, ich habe den neuen Misero NFT gekauft.
Was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass die ganzen Star-DJs dann tatsächlich Millionen einsammeln. Also da wird also für Don Diablo, wenn der da mal eben in einer Woche $1,2 Millionen einsammelt, das ist für ihn auch wahrscheinlich kein Pappen. Also das ist ist krass.
Insbesondere bei Don Diablo dachte ich auch, 1,2 Millionen, das ist ganz schön wild für einen so einen Konzertfilm. Gut, Steve Aoki hat seine 3 Millionen damit umgesetzt. Das macht er wahrscheinlich mit 10 Bookings vielleicht, aber trotzdem. Also. Ja.
Moment, ganz kurz, bevor wir immer, man muss ein bisschen aufpassen bei dieser ganzen Krypto-Geschichte. Wir reden ja jetzt von Dollar und Euro und so. Ich verstehe es aber richtig, man kriegt erstmal Ethereum, richtig?
Genau.
Ja, oder also man kriegt Ether, Krypto. Ja. Genau. Weil man muss immer so ein bisschen dabei schauen.
Wie ist der Kurs?
Man möchte immer sofort umrechnen, aber das ist so ein bisschen, ich mache ja jetzt auch bei Sinans Woche ein bisschen Börse und
GameStop
das
auch.
Das ist de facto, nee, GameStop habe ich noch nicht gekauft, aber das ist so ein Ding, was viele im Kopf so ein bisschen falsch machen. Und zwar zu sagen, also immer gleich in Euro umrechnen. Also
ja, richtig.
Das ist der Wechselkurs, das stimmt, aber erstmal hast du hast Ethereum, so. Du kannst das vielleicht irgendwann in Euro wieder tauschen, aber darum geht es eigentlich auch gar nicht, sondern es geht letztlich auch schon darum. Ich glaube nicht, dass das Erste, was du machst, ist ja nicht das dann auscashen oder so, sondern es geht ja langfristig auch darum, dass sich Krypto auch mal so durchsetzt, dass du eben nicht die ganze Zeit nur überlegst, wann mache ich daraus wieder einen Euro, sondern ich habe einfach Ethereum jetzt. Und ich kann auch mit Ethereum auch kaufen und kann wieder verkaufen. Ne?
Das ist ja auch das, was ich sage. Also es ist ein bisschen unklar, was in 5 Jahren ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem Decentraland gehört habt. Das ist, soweit ich das verstanden habe, sowas Ähnliches wie praktisch so eine digitale Welt, wo man auch Grundstücke kaufen kann, die dann Blockchain-basiert irgendwie euch gehören. Und auch, da gibt es auch eine ganz eigene Währung. Und auf den ersten Blick ist sowas immer so, ich verstehe das nicht. Aber dann schaut man sich den Kurs an von dieser Decentraland-Währung und auf einmal springt er halt über Nacht irgendwie 80 Cent nach oben und dann denkst du, whoops, also da sind echt Millionen, Millionen, Millionen Menschen involviert und vor allem auch interessiert. Und was da die Zukunft bringt, mal gucken. Also vielleicht können wir auch NFTs dann bald in Decentraland ausstellen und rennen da alle nur noch mit VR-Brillen rum.
Ja, ich will aber nochmal zurückkommen zu dem Preis. Also der ist ja an der Ethereum, an dem Ethereum-Wert gekoppelt. Und wenn ich jetzt, also wenn man sich den Kurs anguckt, dieser Kryptowährung, die ist ja in den letzten Jahren kontinuierlich eigentlich gestiegen.
Richtig.
Aktuell kostet ein Ethereum $2,600 ungefähr. und das war vor einem Jahr deutlich weniger. Jetzt kann man natürlich auch spekulieren und sagen, okay, ich kaufe mir das Calvin Harris Ding, weil ich den ganz nett finde, aber ich kann auch eigentlich fest damit rechnen, dass in 5 Jahren dieser Ethereum-Kurs deutlich gestiegen ist, noch wenn das so weitergeht.
Ja gut, es kann ja auch das Gegenteil passieren.
Also ja, genau, das Gegenteil passieren. Aber man kann
letzte Woche war ja ein böser Absturz, also kein so ein richtig böser, aber da sind wir dann schon irgendwie beim Bitcoin mal 10.000, 15.000 runter.
Ja, also da muss ich jetzt aber auch Kurs reingrätschen und sagen, das ist halt natürlich klar, du kannst jede Aktie kaufen und auf Kursgewinn spekulieren. Ne? Also ja, genau. Kann immer passieren. Bei Krypto weiß keiner so richtig, was passiert.
Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass es jetzt nicht nur ein Liebhaberding ist, sondern man kann es auch parallel als Spekulationsobjekt benutzen. Darauf wollte ich
eigentlich hinaus. Genau, und letztendlich auch als Investition ganz einfach.
Genau.
Hochrisiko-Investition möchte ich aber dazu sagen.
Bevor sag das doch nicht so, komm.
das muss man schon dazu sagen. Nachher jetzt, weißt du dann, ich sehe schon, komm, so hier, ihr Klangküchen-Arschlöcher, ich habe all mein Geld in Ethereum gesteckt.
Achso, das ist natürlich keine Anlageberatung, nur so.
Ja, genau darauf wollte ich hinaus.
Das muss man ja immer sagen.
Ja, jetzt habe ich gesehen, also deine Trading-Cards, die kosten 0,473 Ethereum.
1049,83 €.
Das ist nicht ganz so. Das ist der Sofortkaufpreis auf eBay, so letztendlich.
Ne? Okay.
Ganz drunter gibt es einen kleinen Knopf, da steht Place a Bid.
Ja.
Und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn ihr da bieten wollt, kommt gerne ein bisschen auf mich zu. Ich sag mal so, es ist extrem schwierig, wie wir vorher schon gesagt haben, so einer neuen Sache und dann ist auch noch Kunst und Musik involviert, irgendwie einen Wert zuzusprechen. Ja. Ganz schwierig. Also ich weiß nicht, Sinan, wenn du jetzt einen Song verkaufst an eine Person und du verkaufst ihn nur an diese eine Person und hast ihn nur einmal gemacht, es wird ihn nie wieder geben. Für wie viel Geld verkaufst du diesen Song an diese Person?
1.049,83 €.
Exakt, genau.
Ja, so sieht's aus. Nee, ich verstehe vollkommen, was du meinst, klar.
Aber es ist schwierig.
Aber also, wer hindert denn Sinan daran, diesen Song nicht nachträglich doch noch zu veröffentlichen?
Na, kannst du ja machen, es ist ja dann deiner.
Also, ja, aber es ist halt nicht genau der.
Das ist ja sowieso die große Frage, wie man das jetzt mit Musik implementiert. Ich habe das jetzt mit so einer Trading-Card-Lösung gemacht. Offensichtlich macht Calvin Harris das mit animierten Fischen und Seth macht das mit irgendwelchen animierten Welten und Räumen offensichtlich. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert da noch alles? Wird man das in Zukunft zu jedem Album dazu bekommen? Ist in Zukunft in jedem Album-Package, in jedem Merch-Package da so ein NFT dabei? Oder wie gestaltet sich das? Kann man ganze Songs verkaufen? Ist es rechtlich überhaupt möglich? Ist es nicht möglich? Das wird sich alles noch zeigen müssen. Und da gibt es zum Beispiel ein nettes Beispiel von Illenium heißt der, glaube ich.
Ja.
Oder Illmind, Entschuldigung. Auf jeden Fall wird da ein Sample verkauft. Und da wird dieses Sample verkauft per NFT. Das heißt, es ist klar nachgewiesen, wem dieses Sample jetzt gehört. Und nur diese Person darf zu diesem Zeitpunkt dieses Sample eben benutzen. Ja, da ist dann ein Vertrag dabei bei diesem NFT, darf dann dieses Sample benutzen. Und sagen wir, das Sample wurde dann benutzt, dann kann er es einfach weiterverkaufen. Sagen wir, ein Song mit diesem Sample geht total steil auf Spotify, 50, 100 Millionen Streams. Dann ist natürlich dieser NFT mit diesem Sample das nächste Mal viel mehr wert. Weil der Nächste, der das Sample per NFT kauft, kann das Sample wieder benutzen als einziger. Also solche Spielchen sind da durchaus möglich. Und ich gehe schon davon aus, dass da irgendwie noch rechtliche Hürden sind, definitiv. Aber ich bin gespannt zu sehen, was da in der Zukunft noch alles passiert.
Das ist komplett mindblowing gerade, weil wir haben ja immer, also wir haben uns ja gerade so ein bisschen im Urheberrecht bewegt und das gilt ja immer national. Also wir haben anderes Urheberrecht wie die Amerikaner und wie die Italiener und so weiter und so fort.
Genau.
Wenn wir das jetzt hier über Blockchain machen, die ist ja nicht lokal irgendwo dran gebunden, die ist ja im Internet.
Dezentral. Genau.
Wie verhält sich das mit dem Urheberrecht und so? Und
das weiß, glaube ich, noch keiner.
Ja.
Und das ist ja das Spannende. Also ich gehe schon davon aus, dass da einige Verfahren irgendwie auf die Musikindustrie zukommen werden, weil irgendjemand einen ganzen Song gekauft hat und irgendwie sein Onkel ist Anwalt und hat es nicht ganz verstanden und dann kommt da so eine Klage oder ich
ja, aber stell dir genau, also so Gedankenspiele wie der Künstler macht wirklich einen Song nur einmal und der Käufer dieses Token bekommt ihn dann als einziger und der wird auch nie veröffentlicht, der Song und so. Das ist ja, also hast ja krasse Wertgenerierung dann.
Genau.
Spannende Sache, ja.
Also für mich war das dann sowieso die große Frage, wie kann ich als kleiner Künstler, ich meine jetzt diese 100.000 monatliche Hörer auf Spotify, ist ja jetzt nicht gerade Calvin Harris. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie kann ich da Musik und NFTs irgendwie kombinieren, weil als kleinen Artist einen ganzen Song da zur Verfügung zu stellen oder ein Snippet von dem neuen Song, da herrscht ja überall nur gähnende Leere, da wartet ja keiner drauf. Und deshalb dachte ich, versuche ich was mit einem tatsächlichen sentimentalen Tauschwert zu erstellen. Mhm. Und so kam ich eben auf diese Idee mit diesen Trading Cards, denn da jetzt ein NFT zu machen über Misero war jetzt irgendwie total daneben. Das kann vielleicht Calvin Harris machen oder weiß ich nicht, wenn Dua Lipa ein Foto von ihrem kleinen Zeh verkaufen will, dann wie habe ich das in dem Video gesagt? Ich glaube, wenn man Steve Aoki heißt, ist NFT verkaufen leichter als Brot an Tauben loszuwerden.
Ja. Ja, ist schon so. Klar, also das ist logisch, dass für Leute, die sowieso schon eine krasse Reichweite haben und wo eben im Prinzip schon egal, was die machen, eigentlich sich Leute für interessieren, das ist natürlich dann einfacher. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also ich finde diese Sache total spannend und ich denke auch, dass das viele Optionen einfach bringt in der Zukunft, dass man eben auch wieder sagt, auch digitale Kunst kann einfach einzigartig sein. Und
Für mich ist dieses ganze NFT-Thema, es ist jetzt nicht so, als wäre ich der ultimative Verfechter und ich sage, das ist jetzt der neue Shit und nur noch so machen wir Musik. Für mich ist schon auch irgendwie klar zu sagen, das ist so ein Alles-oder-Nichts-Ding. Also entweder das wird tatsächlich was und wir sprechen da in 5 Jahren noch drüber oder das ist jetzt eben, wie das manchmal in der Industrie so ist, einfach ein kurzer Hype und dann ist das in einem halben Jahr wieder rum. Aber das wird sich zeigen.
Clubhouse gab es eine Woche. Ich habe letztens...
Wie hieß nochmal das andere? Vero?
Vero.
Das war für mich so ein richtiges Highlight.
Ihr müsst euch alle Accounts machen bei Vero. Ganz wichtig.
Und alle Music Producer so scheiße, schnell, ja. Vero angemeldet.
Early Adopters.
Ja, das war echt... Da habe ich echt gedacht, Leute, echt, das ist wieder so geil, dass
ja, so ähnlich
irgendwo gibt es was und dann die Leute rennen wie blöde dahin.
Ja, so ähnlich ist das ja gerade bei NFTs. Ich habe, also fast jeder halbwegs, also jeder Act mit Management macht das gerade zurzeit.
Ja, genau.
Und
genau.
Also ich habe das, auch Scooter, die haben jetzt letzten Freitag, glaube ich, vorletzte Woche Freitag ein Album veröffentlicht. Da konntest du auch irgendwie das Album-Artwork, war da so ein bisschen animiert und dann war da so ein ganz individueller Teaser, Sound-Teaser drunter und das haben sie auch, ging, glaube ich, bei 600 Euro umgerechnet ging das los, die Auktion. Also viele machen da gerade mit. Deswegen ja, spannendes
der,
Thema.
Der Xatar, der verkauft, glaube ich, jetzt am 1. Mai, glaube ich, einen 3D-Scan von seinem Kopf. Als NFT-Investment hat er das genannt.
Ja, okay.
Und also das scheint gerade echt jeder an Bord zu sein und man muss ja auch gar nicht so weit weggucken, man muss ja gar nicht nur in die USA gucken. Der Finn Kliman hier in Deutschland hat ja eigentlich ganz großen Erfolg damit. Der hat, soweit ich weiß, so 100 Snippets mit Visualizern da irgendwie versteigert und irgendwie 250.000 an einem Tag umgesetzt. Also das ist schon auch sehr wild.
Ja, die haben halt alle den Vorteil, dass die bekannt sind, die Acts. Ne? Das,
und das Universal vielleicht mitbietet.
Ja, okay.
Ja, aber das gilt halt immer, ne? Also das ist klar, wenn dich niemand kennt und du kein Geld hast, dann machst du kein Geld.
Genau.
Da ändert auch NFT nichts dran. Wäre ja auch komisch.
Ja, ich finde, dieser Anreiz, in die Zukunft des Künstlers zu investieren, das finde ich, glaube ich, ganz gut. Wenn da ein entsprechendes Kunstwerk oder so geschaffen wird, könnte ich mir vorstellen, dass das schon nachher eine interessante Investition in auch unbekannte Künstler sein könnte.
Ja, möglicherweise, wenn man da irgendwie früh schon einen Künstler entdeckt, jetzt zum Beispiel auf einer Playlist oder so.
Ja, oder als sagt, Label oder so.
Genau, und den feiere ich total, dann könnte sowas schon Sinn machen, zu sagen, okay, wie weit ist der denn irgendwann und was könnte sowas irgendwann mal wert sein?
Ja.
Jetzt versuche ich gerade, also ich bin noch auf dieser Plattform, dieses, wie heißt das, irgendwas.
Rarible,
und guck mir diese NFTs an. Mir sind die, also was mich noch ein bisschen, wir haben ja eben gesagt, es kann so alles sein. Mhm. Aber wenn ich auf dieser Plattform unterwegs bin, dann habe ich das Gefühl, es ist doch immer irgendwie so ein 10 Sekunden 3D-Video.
Ja, das kommt drauf an.
Oder liegt das an dieser Plattform? Also
der Qualität
sehr kitschig und so.
Der Qualitätsunterschied zwischen den Plattformen ist also schon riesig. Ich muss dazu sagen, Rarible scheint irgendwie so eine Plattform zu sein mit der einfachsten oder mit der niedrigsten Eingangsschwelle. Ne? Da gibt es kein Editorial-Team, da kann man sich heute einen Account machen und heute Abend noch was hochladen. Aber es gibt dann schon auch Plattformen, die dann deutlich aufwendiger sind, wo man dann tatsächlich von richtiger Kunst sprechen kann. Und das ist jetzt nicht so, als wäre das bei Rarible nicht der Fall, aber da gibt es schon auch, wenn ich mich hier so durchklicke, hier gibt es eine 3D-Action-Figur von irgendeinem Star Wars-Ding, hier gibt es einen sehr verpixelten Pirat, hier gibt es ein sehr verpixeltes Bild mit Farben, was auch immer das soll, für ungefähr 1000 Euro. Also da gibt es schon sehr komische Sachen, muss man sagen.
Ja, ich glaube, da wird auch viel das Urheberrecht gebrochen, sehe ich gerade hier so.
Ja, ganz sicher. Hier Gummibärenbande, tatsächlich.
Ja, oder dieses Tesla-Konzeptauto wird hier einfach als Artwork, da hat derjenige bestimmt auch nicht die Rechte drauf.
Bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht.
Ja, hier sehe ich so ein Rick and Morty 3D-Ding.
Okay, aber nochmal einmal ganz kurz, ich muss noch einmal eine Rückfrage machen. Also ich hatte Geburtstag und meine Oma hat mir 10.000 Euro geschenkt, ja. Und jetzt hatte ich vor, sowieso in Ethereum zu investieren und einfach was zu kaufen. Und anstatt das einfach so in meine Wallet zu packen, könnte ich auch ein Kunstwerk stattdessen kaufen. Also der Wert hat ja im Prinzip, ist derselbe, minus diese paar Gaskosten, also diese Transaktionskosten, die ich dann vielleicht noch habe. Aber ich könnte das theoretisch auch so machen. Ja, okay.
Aber Moment, jetzt ist gerade die Frage. Also
ich muss es auch verkaufen.
Sagen wir mal, du kaufst das jetzt für, sagen wir mal, ein Ethereum. Ja? Aber du musst ja irgendwann, es sagt ja keiner, dass dir das wieder für ein Ethereum abkauft.
Ja, das ist richtig. Also es ist auch ein bisschen so eine Wette.
Also wenn du wirklich nur spekulieren willst, Sebi, dann würde ich direkt Ethereum kaufen, weil wenn du das Kunstwerk kaufst, kann es sein, dass du es zwar für ein Ethereum gekauft hast, aber es kauft dir keiner wieder ab und dann...
Ja, daher macht es Sinn, von irgendwelchen Bekannten Leuten was zu kaufen. Also die Wahrscheinlichkeit
ist... Und das ist eben der Grund, warum Don Diablo dann eben 1 Million macht, weil...
Genau.
Die Leute sagen dann so, ey, guck mal, dann kaufe ich sowieso auch Ethereum, Wert steigt vielleicht noch, plus ich glaube, der Artist wird jetzt auch weiterhin bekannt bleiben, es wird mir auch jemand wieder das abkaufen, ne? Das ist so eine Doppelwette dann.
Ja, das ist dann wieder der klassische Fall von der Pareto-Verteilung in der Musikindustrie, dass die alles haben, denen wird mehr gegeben und die nichts haben, denen wird alles genommen.
Ne? Das 80-20-Prinzip.
Ist glaube ich, sogar ein Jesus-Zitat. Ne?
Ja.
Gut. Ja, sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, also ich bin jetzt deutlich klüger als vorher, was NFTs betrifft. Und sag schon mal vielen Dank, lieber Nico, dafür, dass du
sehr uns gerne. Wir sind wie angekündigt durchgestolpert.
Ja, genau.
Ja, also wir hatten schon in den letzten 1-2 Wochen in unserem Premium-Format mal darüber gesprochen, Sina und ich, und wir haben uns auch so ein bisschen alles zusammengereimt. Aber jetzt so ein paar Sachen haben sich dann doch anders gezeigt, als wir letztendlich dachten. Also wir haben zum Beispiel spekuliert, dass so ein Token zu generieren genauso teuer ist erstmal wie der Gegenwert, wie du es reinstellst. Aber das hat sich ja als falsch erwiesen.
Ja.
Genau.
Also in manchen Berichten liest man davon, also der Finn Kliman spricht zum Beispiel davon, dass das Minten irgendwie 15.000 gekostet hat. Die Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht.
Ja.
Also es sind 5 Trading Cards in meiner House Collection. Jede Trading Card ist auf 5 limitiert, also es sind 5x5, 25. Und ich glaube, ich habe da irgendwie so 180 bezahlt oder vielleicht 200.
Vielleicht hat er das auch verwechselt mit, also irgendjemand hat ihn die Dinger ja gemacht. Und
na, ich dachte eher, das war die Strategie zu sagen, okay, hey, das Erstellen hat mich so viel Geld gekostet, also ja, könnt ihr bitte das Erstgebot dann auch so hoch machen. Also ja. die Erstellung hat mich 3.000 Euro gekostet. Jungs, die Erstellung meiner NFTs hat mich 3.000 Euro gekostet. Das würde ich gerne wieder reinholen, einverstanden?
Ich habe auch noch so ein Ding, ich habe hier letztes Jahr ich auch richtig Geld in den Sand gesetzt. Kann mir das bitte auch jemand bitte ausgleichen? Danke. IBAN packen wir in die Shownotes.
Na, du musst ja nicht die IBAN reinpacken, es reicht ja, wenn du den PayPal-Account auf Spotify ausweist. Dann kriegst du vielleicht 5 Euro zugezahlt.
Ja, okay, ich würde sagen, dann schließen wir für heute hier die Klangküche. Und
ich habe noch einen Wunsch, und zwar der liebe Misero soll uns noch einen Song auf die Playlist packen, damit wir in der Premium-Folge mal reinhören können.
Unbedingt. Lass mich mal hier
kannst auch zwei oder drei, weiß ich,
lass mich
egal.
Mal hier kurz auf meine Playlist gucken.
Irgendwas, wo du sagst, das kann was von dir sein, kann was anderes sein. Einfach, dass du sagst, ne, da, Jungs, da müsst ihr reinhören. Das ist super gut, das ist mega kacke, wie auch immer.
Okay, ich glaube, ich nehme nichts von mir. Ich glaube, das schicke ich euch dann mal per Mail, irgendwie, wenn die neuen Tracks dann kommen. Ich wünsche mir einen Track mit dem klangvollen Namen La 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 La. Den wirst du so natürlich nicht finden, von Mikolas Josef.
Klar finde ich den.
Findest du?
Ja.
Hast du schon?
Ja, ist auf unserer Playlist jetzt.
Okay, sehr gut. Der Name ist gar nicht so klangvoll, aber die Topline ist extrem stark. Und wenn ich mir noch einen wünschen darf, dann würde ich Ghosts von Eli nehmen, weil die Topline ähnlich stark ist.
Ja, habe ich gefunden.
Eli, alles klar.
Tipptopp.
Ja, cool.
Wunderbar. Besprechen wir am Sonntag. Dann kommt die nächste Premium-Folge sehr wahrscheinlich. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut, Freunde.
Ihr Lieben, macht's vielen gut. Dank. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ciao.